Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ja, ich sehe hier einige am Schmunzeln. So war ich auch, als ich diese Werbung gehört habe. Ich dachte echt nicht, dass es so eine Werbung gibt. Wie komme ich denn überhaupt auf diese Werbung? Ich habe mich in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Versuchung auseinandergesetzt. Ich habe darüber nachgedacht, was wir Christen, was wir Menschen für Probleme haben und diesen auch Tag für Tag auseinandergesetzt werden. Und als ich dann irgendwie im Internet so ein bisschen gegoogelt habe, da kam ich auf diese Werbung. Die zarteste Versuchung. Ich habe mir überlegt, was bedeutet es denn überhaupt, Versuchung zu haben oder Versuchung ausgesetzt zu sein? Wenn wir jetzt erstmal bei diesem Thema Schokolade bleiben, dann könnte der eine oder andere in Versuchung geraten, ich nehme ein Stückchen Schokolade, noch eins geht auch noch. Dann nehme ich jetzt das dritte. Und nach isst man dann irgendwie die ganze Tafel Schokolade auf. Es ist auch eine Art von Versuchung, aber nicht die, von der ich heute sprechen möchte. Heute möchte ich mit euch über Versuchung sprechen, aber das, was die Bibel dazu sagt. Um dieses Thema so ein bisschen durchzugehen, bin ich auf drei Punkte gekommen, die ich mit euch heute durchsprechen möchte. Der erste Punkt ist Versuchung. Was bedeutet es überhaupt und wie kann ich es erkennen? Der zweite Punkt ist Versuchung erkannt. Was nun? Was machen wir, wenn wir jetzt eine Versuchung erkannt haben? Was machen wir, wenn wir in einer Versuchung sind? Da vielleicht irgendwie eine praktische Anwendung zu haben. Ich versuche es, euch heute so gut wie möglich weiterzugeben, worauf ich kam. Und der dritte Punkt ist, wo ist Gott in dieser Zeit? Punkt 1, Versuchung. Was bedeutet es eigentlich? Was sind Versuchungen und wie kann ich sie erkennen? Während ich mich vorbereitet habe, kam ich auf verschiedene Begriffe, die man hier auch für Versuchungen einsetzen kann. Versuchungen können zum Beispiel Anfechtungen sein, es können schwierige Zeiten sein, irgendwelche Probleme sein, es können aber auch Glaubensproben sein, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Ich kam auf drei Arten von Versuchung oder Glaubensprüfung und diese drei Unterschiede der Versuchung oder Glaubensprüfung sind in der Theorie vielleicht ganz gut zu unterscheiden. In der Praxis vermischen sie sich aber ziemlich schnell miteinander. Die erste Versuchung, das ist die Versuchung zu sündigen. Wie wird sie hervorgerufen? Durch unseren sündigen Fleisch, durch unsere sündige Natur. Auch wenn wir schon das neue Leben haben, das Gott uns geschenkt hat, sind wir immer noch in unserem irdischen Körper, in unserem sündigen Körper. Wir haben immer noch Sünde, die uns verleiten kann. Etwas, das wir gerne haben wollen, aber eigentlich vielleicht gar nicht dürfen. Böse Gedanken, denen wir immer ausgesetzt werden. In Matthäus 26, Vers 41 steht, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die zweite Versuchung, die mir da kam, ist die Versuchung Satans. Er versucht uns irgendwie immer zu Fall zu bringen und Gott zu verunehren. In Lukas 4, 1-13, da lesen wir, wie Satan Jesus versucht, dass er sich von Gott irgendwie abwendet, sagt, dass sich vor Satan kniet, damit dann Satan die ganze Welt ihm gibt. Jesus musste dieser Versuchung widerstehen. Satan hat versucht, Jesus zu Fall zu bringen und Gott zu verunehren. Das Ziel Satans in dieser Sache ist es, einfach eine Trennung zwischen uns und Gott herbeizuführen. Dass wir keine Gemeinschaft mehr haben können mit Gott. Das ist nämlich das Einzige, was er im Moment auch noch machen kann. Die Gemeinschaft zwischen Gott und uns trennen. Und hierbei greift er auf alle Mittel zu, die er da kriegen kann. Zum Beispiel stellt er uns die Welt als sehr toll dar. Guck mal, was die Welt alles darf und was ihr nicht dürft. Und er versucht uns mit dieser Welt zu locken, damit wir eins werden mit der Welt und uns von Gott trennen. Das dritte ist eher weniger eine Versuchung, ich würde das eher eine Glaubensprobe nennen, und die kommt von Gott. Zum Beispiel 1. Mose 22, Vers 1, da lesen wir von Abraham, wie er ja von Gott aufgefordert wird, Isaak als Brandopfer darzubringen. Und Abraham steht da vor einer Entscheidung, vertraue ich jetzt auf Gott? Tue ich das, was Gott mir sagt, oder mache ich das Gegenteil oder weigere ich mich dagegen? Gott stellt hier Abrahams Glauben auf die Probe. In unserem Leben können es verschiedene Situationen sein. Es können irgendwelche schwere Lebensumstände sein, es können Krankheiten sein, es kann die Arbeitslosigkeit sein, es können aber auch schwierige Mitmenschen sein, die unsere Geduld immer wieder auf die Probe stellen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja, diese drei Punkte kann man oft schwer voneinander trennen. Denn oftmals greift der Satan gerade die Punkte an, die unserem schwachen Körper fehlen, also die Schwächen, die wir haben in unserem Körper. Und Gott lässt es zu, um unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Das beste Beispiel ist auch Hiob. Er wurde von Satan in so vielen Hinsichten verführt eigentlich. Und Gott hat gesagt, nein, er wird bei mir bleiben. Es ist eine Prüfung seines Glaubens gewesen. Und Hiob blieb bei Gott. Wir können also sagen, dass eines dieser drei Punkte eigentlich immer zutrifft. Entweder werden wir von Gott geprüft oder wir werden von Satan versucht werden, der uns irgendwie von Gott fernhalten möchte. Doch wie kann ich erkennen, ob ich in einer Versuchung bin? Diese Versuchungen, die folgen immer einem bestimmten Muster. Ein ganz weltliches Beispiel, es gibt zum Beispiel das Dschungelbuch, ja, da wurde Mowgli auch von einer Schlange versucht, die dem Mowgli ordentlich den Kopf gewaschen hat. Eigentlich ist das so ein Abbild von dem, was in der Bibel steht, im Garten Eden, als Eva von der Schlange versucht wurde. Aber ich denke auch jeder, der hier sitzt und jeder, der zuhört, weiß, was es bedeutet, versucht zu werden. Da gibt es einen, der Versucher ist und es muss nicht immer eine Person sein, aber dieser Versucher ist immer sehr laut zu hören und meistens unmöglich zu überhören. Und dann sind wir noch da. Wir Menschen mit unseren Schwächen, mit unseren Wundenpunkten, mit unseren Problemen. Und meist haben wir nicht nur einen so einen Wundenpunkt, sondern meist viel zu viele. Und dieser Versucher, meistens ist es Satan, versucht dann diese Wundepunkte anzugreifen und ehe wir uns versehen, sind wir im Ernstfall. Zack, der Ernstfall beginnt. Wieder sind wir mitten in einer Versuchung und wieder müssen wir uns entscheiden. Ja oder nein? Lasse ich jetzt zu, dass diese Schwäche überhand nimmt? Gebe ich jetzt dieser Schwäche nach, was ja eigentlich so leicht erscheint und meist auch so leicht ist? Das so verlockend ist und uns irgendwie scheinbar echt gut tun würde. Oder überwinden wir diese Schwäche? Bleiben standhaft, bleiben stark, was so ziemlich das Gegenteil ist von dem anderen. Es ist und es scheint so unglaublich schwer. Und dadurch, dass es so unglaublich schwer ist, sieht es für uns auch überhaupt nicht verlockend aus. Wieso sollen wir etwas Schweres machen, wenn es doch so einen leichten Weg gibt? Was für eine Entscheidung treffen wir, wenn wir in so einer Versuchung kommen? Klar, jeder sollte hier, denke ich mal, der Meinung sein, dass wir dieser Versuchung standhalten sollten, nicht schwach werden sollten, aber wie können wir das machen? Wir haben jetzt eine Versuchung erkannt. Wir wissen, okay, wir werden jetzt versucht. Es ist jetzt ein Problem, was bei mir angegriffen wird. Was mache ich jetzt? Es gibt da viele Möglichkeiten, jetzt irgendwie etwas Spezielles zu machen, sage ich mal. Zum Beispiel bei der Vorbereitung gibt es auch viele Anfechtungen. besonders auch bei mir. Und was mache ich dann in so einer Situation? Ich schreibe Leute an, denen ich wirklich vertraue, und ich sage, ey, guck mal, so und so sieht es bei mir aus. Bitte betet für mich. Ich habe gerade Probleme, mich irgendwie zu konzentrieren. Meine Augen werden schwer und ich bin kurz davor einzuschlafen. Bitte betet für mich, dass ich da standhaft bleibe. Und es hilft. Gebet hilft. Aber es gibt auch noch einen weiteren Punkt, der meiner Meinung nach viel zu selten bis, ja, gar nicht vielleicht betrachtet wird. Jedenfalls von mir. Lasst uns dazu mal gemeinsam Jakobus 1, 1 bis 8 lesen. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen und unbeständig in allen seinen Wegen. Okay, was lesen wir hier? Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Hier steht, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Jakobus sagt, ihr werdet in Anfechtung geraten, ihr werdet in Versuchung kommen, ihr werdet schwierige Probleme haben, und er sagt, wenn ihr in solchen Situationen seid, dann freut euch. Okay, wir haben gerade gehört, dass Anfechtungen oder Versuchungen oder diese Probleme ja schwere Zeiten für uns Menschen, für uns Christen sind. Und jetzt sollen wir uns freuen? Eine Möglichkeit, mit Versuchungen und Anfechtungen umzugehen, ist Freude? Ja, Lal, du kommst ja echt auf komische Gedanken. Aber nein, das sind nicht meine Gedanken, das steht hier drin. Freut euch, wenn der Ernstfall beginnt. Freut euch, wenn die Probleme kommen. Freut euch, wenn der Sturm wütet. Freut euch, wenn der Versucher da ist und es hart auf hart kommt. Freut euch. Wie können wir uns in so einer Situation freuen? Und wieso sollten wir uns überhaupt in so einer Situation freuen? Beantworten wir erstmal diese Frage, wieso sollten wir uns überhaupt freuen? Weil ich denke, das macht es dann etwas einfacher, das zu verstehen. Wie können wir uns da freuen? Also, wieso sollten wir uns freuen, wenn wir in Anfechtungen, in Versuchungen, in Problemen geraten? Jakobus 1, die Verse 3 und 4. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unvollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ich habe mir dazu mal eine andere Übersetzung angeguckt, und zwar die Hoffnung für alle. Da steht es etwas verständlicher drin und ich will die auch mal vorlesen. Jakobus 1, ich lese ab Vers 2 bis 4 aus der Hoffnung für alle. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Wieso sollen wir mit Freude gegen Anfechtungen oder mit Freude auf Anfechtungen reagieren? Damit unser Glaube fest und unerschütterlich wird. Und das passiert meistens nur, wenn in unserem Leben Anfechtungen sind. Wenn wir in unserem Leben Probleme haben. wenn wir Versuchung ausgesetzt werden. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie können wir das schaffen? Wie können wir mit Freude auf Anfechtung reagieren? Um das zu beantworten, möchte ich mal etwas weiter ausholen. Und ich hoffe, dadurch kann ich dann das Kommende etwas besser erklären. Wenn wir Jakobus 1, Vers 15 lesen, Jakobus 1, Vers 15, da steht: Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. In Römer 6, Vers 23a steht es so ähnlich. Ich lese es jetzt nur kurz und knapp vor. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. In diesen beiden Versen lesen wir eine Hauptsache, die ganz klar deutlich wird. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jeder Mensch, jeder, der hier sitzt, jeder, der zuguckt, ich und ja auch du, ist von dieser Sünde befleckt. Das heißt, unsere gerechte Strafe wäre eigentlich der Tod, der ewige Tod. Aber, ja, ganz genau, es gibt ein Aber. Aber Gott hat uns nicht allein gelassen in dieser Situation. Er hat einen Ausweg geschaffen. Er hat einen Weg uns gezeigt, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Wir haben es eigentlich überhaupt nicht verdient. Wir Menschen, die wir eigentlich fast tagtäglich sündigen, bekommen einen Ausweg aus dieser Sünde, obwohl wir überhaupt nichts dazu beigetragen haben, ja? Wenn man etwas erhält, was man überhaupt nicht verdient hat, dann nennt man das Gnade. Und so ist es auch bei Gott. Hier kommt Gottes Gnade ins Spiel. Obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben, dies Geschenk zu bekommen, sagt Gott, weil ich euch liebe, gebe ich euch dieses Geschenk. Gebe ich euch die Möglichkeit, in Ewigkeit mit und bei mir zu sein. Lesen wir jetzt mal Römer 6, Vers 23 komplett. Römer, Kapitel 6, Vers 23. Da steht: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus, Christus Jesus, unserem Herrn. Was für eine Aussage. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Aber es geht noch weiter. Also, wer jetzt noch nicht sagen kann, ey, ich könnte mich echt freuen, wir haben das ewige Leben durch Jesus, egal was ich hier, wodurch ich hier gehen muss, ich bekomme das ewige Leben durch Gott. Wer jetzt noch nicht mit Freude darauf reagieren kann, gehen wir einfach mal weiter. Jakobus 1, Vers 5 bis 6 wieder. Jakobus Kapitel 1, Verse 5 bis 6, da steht: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Gott will uns nicht nur das ewige Leben geben, das wir dann im Himmel erhalten. Nein, er will uns auch schon hier auf der Erde geben, was wir brauchen, angefangen mit der Weisheit. Er sagt hier, wenn es euch an Weisheit mangelt, dann bittet darum, ich will es euch geben, aber ihr sollt daran glauben. Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir das ewige Leben, jetzt haben wir Weisheit, aber wir sind immer noch nicht am Ende. Also, falls jetzt immer noch jemand mit Freude nicht darauf antworten kann, es geht weiter. Hebräer 11. Wahnsinnskapitel. Da können wir auch gerne mal aufschlagen. Hebräer 11. In diesem Kapitel geht es sehr viel um die Glaubensvorbilder, die wir in der Bibel haben. In Hebräer 11 können wir also lesen, was wir alles durch diesen Glauben erhalten können. Sarah zum Beispiel konnte durch Glauben schwanger werden, obwohl sie schon lange das Alter eigentlich verlassen hatte. Lasst uns mal, also es ist viel zu wenig Zeit, um das ganze Kapitel hier vorzulesen. Deswegen lasst uns einfach mal Hebräer 11, die Verse 32 bis 34 lesen. Hebräer 11, die Verse 32 bis 34, da steht: Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, von David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt und so weiter. Da könnt ihr in Kapitel 11 weiterlesen, was man alles durch Glauben erhalten kann. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wenn wir uns mal das Ganze so vor Augen halten, was wir alles durch Glauben erhalten können, was Gott uns alles durch Glauben schenken möchte, hier schon auf der Erde, das ist ein Grund zur Freude, oder nicht? Ich habe ein gutes Bild, finde ich, gefunden, was ganz gut erklärt, was es bedeutet, durch Anfechtung oder durch Versuchung mit Freude durchzugehen. Also was müssen wir tun, um diese ganzen Gnadengeschenke, die Gott uns geben möchte, zu erhalten? Wir müssen daran glauben. Wir müssen seine Gnade annehmen. Jetzt kommen wir mal zum Bild. Stellen wir uns vor, unsere Hand ist unser Glaube. Wir wollen Gottes Gnade greifen, ja? Das heißt, wir müssen uns ausstrecken. Um irgendetwas zu greifen, brauchen wir unseren Arm, der danach greift. Der es in die Hand nimmt. Was ist jetzt sinnbildlich für unseren Arm? Es ist die Ausdauer oder unsere Geduld. Wenn meine Ausdauer lang gestreckt ist, dann kann ich die Gnade erreichen. Sinkt meine Ausdauer, sinkt meine Geduld, sinkt auch mein Glaube. Strecke ich meine Ausdauer aus, habe ich viel Ausdauer, ist sie standhaft, kann ich mit dem Glauben Gottes Gnade nehmen. Wenn wir jetzt unseren Arm sinken lassen, wenn wir unsere Geduld sinken lassen, ja, dann sinkt auch unser Glaube. Dadurch kommen immer wieder verschiedene Fragen, jedenfalls bei mir auch. Es sind dann so Fragen wie: Gott, hörst du mich überhaupt? Hörst du mein Gebet? Bist du gerade bei mir? Ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich spüre dich nicht. Wo bist du gerade? Und somit wären wir beim dritten Punkt. Wenn wir in so einer schwierigen Zeit sind, da kann es ziemlich schnell passieren, dass wir überhaupt nicht mehr sehen, wo Gott ist oder was Gott uns geben möchte. Kennt ihr das? Ihr bittet Gott um etwas, aber irgendwie bekommt ihr Tage, Wochen, Monate, Jahre lang keine Antwort. Oder ihr geht gerade durch eine schwere Zeit und fragt euch: Gott, und jetzt? Wo bist du? Du hast mir doch in der Bibel versprochen, dass du immer bei mir sein wirst. Wo bist du? Ich sehe dich überhaupt nicht mehr. Ich habe in der Bibel zwei Geschichten gefunden, die ziemlich ähnlich sind, aber unterschiedlicher doch nicht sein können. Die eine Geschichte lesen wir in Johannes Kapitel 6, die Verse 18 bis 21. Johannes 6, 18 bis 21. Da steht: Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Ist es nicht so eigentlich auch bei uns? Der Sturm fängt gerade an, die Wellen bewegen sich, der Wind weht, und wir wollen sagen: Gott, jetzt bring mich ans andere Ufer. Ich möchte nicht durch diesen Sturm gehen. Ich möchte nicht durch diese Versuchung gehen. Ich möchte nicht durch diese Anfechtung gehen. Bring mich direkt ans andere Ufer. Wir mögen es, wenn Gott nach unserer Pfeife tanzt, sage ich mal. Gott, bitte gib mir das, aber sofort. Gib mir Geduld, aber bitte sofort so. Ja? Wir hören gar nicht darauf, was Gott uns wirklich geben möchte. Die zweite Geschichte lesen wir in Apostelgeschichte 27. Das ist ein ziemlich langes Kapitel und eine ziemlich lange Geschichte. Deswegen werde ich nur kurz erklären, was da drin vorkommt. Ihr könnt sie gerne zu Hause nachlesen. In Apostelgeschichte 27, da geht es um Paulus, wie er mit einem Schiff von einem Ort zu einem anderen segeln möchte. Und irgendwie kommen die in einen Sturm. Die sehen tagelang keine Sonne, keine Sterne und die werden nur von den Wellen hin und her getrieben. Wo war Gott da? Ich bin mir sicher, dass Paulus in dieser Situation auch gebetet hat. Es war ein Sturm, wo Paulus drin war und jeder Mensch, der irgendwie in so einem Sturm drin ist, der hat mit Sicherheit Angst. Und so wie ich Paulus kenne, er hat sicherlich Gott um Hilfe gebeten. Er hat gebetet und gefragt, Gott, hilf mich hier raus. Aber tagelang hat er trotzdem keinen Mond, keine Sterne und auch keine Sonne gesehen. Irgendwann ist das Schiff dann auch zerstört gewesen und die Menschen, die dort waren, mussten entweder ans Ufer schwimmen oder sich mit den Schiffsstücken an Ufer treiben lassen. Zwei Geschichten, die mit einem Sturm auf dem Wasser zu tun haben, aber die eine Geschichte, wo Gott sofort handelt und sogleich waren die am anderen Ufer, und die eine Geschichte, wo Gott sagt, nein, ihr müsst durch den Sturm. Was aber gleich bleibt, Gott hat gehört. Gott hat Hilfe geschickt. Gott hat die gerettet. In dieser Zeit hat Paulus seine Ausdauer und seine Geduld bewiesen. Es war mit Sicherheit auch eine Glaubensprüfung, die er da ausgesetzt war. Und Gott hat gesagt, du hast mir vertraut, du vertraust mir und ich werde dich retten. Jetzt könnte man sagen, okay, ich habe schon so lange gewartet. Ich habe so lange ausgehalten, aber irgendwie bekomme ich keine Antwort. Wie lange muss ich denn jetzt noch warten? Entweder will erstens Gott mich nicht hören oder er hört mich nicht oder zweitens, es fehlt irgendetwas anderes. Nur was dann? Meistens ist es das irgendetwas anderes. Das konnte ich bei mir auch sehen. Lass uns nochmal Jakobus 1, die Verse 5 bis 8 lesen. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt gleich einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Zwei Sachen lesen wir hier, die uns fehlen können. Punkt 1 ist der Glaube. Wie wir auch davor schon gehört haben, der Glaube, der gibt es uns. Wenn unsere Ausdauer sinkt, unser Glaube sinkt, dann können wir auch Gott nicht mehr sehen. Dann hören wir ihn auch oft nicht mehr. Der zweite Punkt ist die Weisheit. Die kann auch fehlen. Wenn wir in schwierigen Situationen sind, in Anfechtungen oder in Versuchungen sind und wir glauben und Geduld üben müssen, ja, um diese ganze Situation weiterhin aushalten zu können, dann sollen wir Gott um Weisheit bitten. Gott hat uns versprochen, dass er uns hier Weisheit geben wird, wenn wir daran glauben, dass er es uns geben wird. Das ist auch ein Geschenk der Gnade, das Gott uns geben möchte. Und er wird es uns geben, das steht hier auch drin. Und Gott wird es uns geben, und zwar gerne. Durch diese Weisheit, die wir von Gott bekommen können, die Gott uns geben möchte, können wir auch erkennen, was Gott überhaupt mit uns vorhat. Gott sieht alles, Gott hat alles im Blick. Er sieht die Vergangenheit, er sieht die Zukunft, er sieht die Gegenwart. Gott weiß, wo er dich haben möchte und was du durchstehen musst. Gott hat uns aber nicht nur diese Weisheit versprochen, nein, in 1. Korinther 10, Vers 13, da lesen wir, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott gibt uns nicht nur Weisheit, nein, er gibt uns hier sein Versprechen, dass wir niemals mehr auferlegt bekommen, als wir tragen können. Vielleicht ist das, wo du gerade durchgehst, viel zu viel für mich. Ich würde daran vielleicht kaputt gehen und vielleicht auch andersrum, aber Gott weiß es und deswegen trägt Gott dich dadurch. Wie wir hier auch in dem Vers gesagt bekommen, er schafft immer einen Ausweg. Mit der Versuchung kommt auch der Ausweg. Mit dem Glauben können wir die Gnade Gottes annehmen. Während der Vorbereitung kam ich immer auf ein Lied. Also ich kenne es als Lied, die meisten kennen es sicherlich als Gedicht. Spuren im Sand. Ich finde, es ist so aussagekräftig und es fasst eigentlich die ganzen Versprechen und die ganzen Zusprüche, die Gott uns in der Bibel gibt, in kurzen Sätzen wieder. Da nicht mehr so viel Zeit ist, will ich nicht das ganze Gedicht vorlesen, sondern einfach nur kurz erklären, worum es geht und dann sozusagen Gottes Antwort darauf vorlesen. In diesem Gedicht ist so, dass jemand also einen Traum hat und dieser jemand, der geht am Meer entlang mit dem Herrn. Es sind dann dort zwei Fußspuren zu sehen, einmal seine eigene und einmal die des Herrn. Und er guckt immer wieder zurück und sieht immer wieder zwei Fußspuren und er freut sich, ja, ich gehe mit dem Herrn den gleichen Weg entlang. Er ist bei mir. Irgendwann verschwindet das letzte Bild, er dreht sich wieder um und er erschreckt sich. Was ist passiert? Er sieht nur noch eine einzige Spur. Und was stellt er fest? Gerade diese eine einzige Spur ist dann, wo er Probleme und schwierige Zeiten hatte. Und er stellt sich die Frage, Herr, wo bist du? Du hast mir doch in deinem Wort versprochen, du hast mir versprochen, dass du immer bei mir sein wirst. Und gerade jetzt stelle ich fest, dass in diesen schwierigen Zeiten du nicht mehr an meiner Seite bist. Wo bist du? Du hast es mir doch versprochen. Und dann kommt die Antwort. Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Immer wieder, wenn ich dieses Lied gehört habe, ich habe Gänsehaut bekommen. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Natürlich hast du mich nicht gesehen. Du hast nur nach hinten und nach vorne geguckt, ja? Aber ich habe dich getragen, auf Huckepack. Du hast gar nicht nach unten geguckt, dass ich dich trage. Du siehst nur, was vor dir und was hinter dir ist. Du siehst nur die Probleme und nicht das ganze Bild. Jesus Christus, unser Herr, ja? Er ist bei dir, er ist bei uns, er lässt uns niemals alleine. Es gibt so viele Bibelstellen, die das belegen. Ich habe mir jetzt keine rausgesucht, aber wer danach suchen möchte, man stößt eigentlich immer wieder auf diese Bibelverse, ja? Und gerade in schwierigen Zeiten trägt Gott uns dadurch. Er ist bei uns und er möchte uns helfen. Er schafft mit den Versuchungen direkt einen Ausweg. Gott ist da. Ich möchte diese drei Punkte nochmal kurz zusammenfassen, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben über Versuchung und über die Anfechtung gesprochen, dass diese immer demselben Muster verfolgen und unsere Schwäche und unsere Probleme angreifen. Und diese Versuchung und Anfechtung stellen uns immer vor irgendwelchen Entscheidungen. Werde ich schwach, gebe ich der Versuchung nach? Oder bleibe ich standhaft? Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir in so einer schwierigen Zeit, in so einer Versuchung, in so einer Anfechtung mit Freude darauf reagieren können. Durch das, was Gott uns verheißt. Durch die Geschenke der Gnade, die Gott uns gibt. Wir haben es überhaupt nicht verdient, eines dieser Geschenke zu bekommen. Aber Gott möchte uns alles geben, was wir brauchen. Und selbst wenn wir Gott in dieser Situation nicht sehen können und ihn nicht hören und fragen: Gott, wo bist du? So können wir gewiss sein, dass Gott da ist. Dass Gott mit der Versuchung, mit der Anfechtung, mit dem Problem direkt auch den Ausweg schaffen wird. Glauben ist der Schlüssel dazu. Und die Ausdauer, die Geduld auszuüben, bis sie vollendet ist, bis Gott sagt, genau da will ich dich haben. Das ist das, was wir praktizieren müssen. Lasst uns aufstehen und ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Wort ja so viele Zusprüche gegeben hast, Herr. Oftmals sind wir in Anfechtungen, Versuchungen und wir wissen nicht, wohin jetzt. Wir fragen uns, wo bist du? Hörst du uns überhaupt noch? Aber du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns Versprechen gegeben, du hast uns Zusprüche gegeben, die wir einfordern dürfen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch immer einen Ausweg direkt schaffst. Wenn wir in einer Versuchung sind, hast du schon den Ausweg parat. Und ich danke dir, dass du uns da durchführst, dass du uns trägst, dass du uns ja durch diese Situation einfach leitest, Herr. Ich bitte dich auch für jeden, der gerade in so einer schwierigen Zeit ist, in einer Versuchung oder in einer Anfechtung, dass er den Glauben an dich niemals verlieren kann. Dass seine Ausdauer, dass seine Geduld so standhaft bleibt, so vollkommen wird, dass sie ja deine Gnade annehmen können, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine große Macht, für deine Herrlichkeit, für dein Wort, das du uns gegeben hast, Herr. Amen.